Guten Morgen auch erstmal von mir. Ich soll in die Richtung gehen, weil hier Licht ist. Ich merke gerade, dass ich doch ein bisschen aufgeregter bin als sonst bei Predigten und habe mich gerade gefragt, woran liegt das? Mein erster Gedanke, die Größe des Raumes. Da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Jugendgottesdienste feiern wir zum Teil in größeren Räumen. Und mit ein bisschen Nachdenken bin ich darauf gekommen, vielleicht ist das doch das Thema. Ich stehe als jemand, der fast 19 Jahre verheiratet ist, und hier sitzen etliche Paare, wo ich sage, wieso stehen die nicht hier vorne und predigen über das Thema Ehe? Wieso soll ich mit diesen knapp 19-Jährigen, was ist das schon, oder? 45, 50, 60, boah, da würde ich vielleicht mal gern manches zuhören. Aber einiges hat sich auch geändert im Laufe der Jahre in Bezug auf Ehe und Liebe. Früher sprach doch kaum jemand über den Valentinstag, oder? Dank Hollywood wissen wir auch in Deutschland, was das ist. Dank unserer gut funktionierenden Wirtschaft, die Einnahmequellen braucht, wissen wir sehr genau, was das ist und was von uns erwartet wird. Und was angeblich, erzählt uns zumindest die Werbung, der Ehepartner von uns erwartet an Valentinstag. Von 0 auf 100 in 6 Sekunden, super. Meine Waage schafft das noch schneller. Nee, nein, schafft sie nicht. Aber Valentinstag steht vor der Tür. Und eigentlich verbinden wir ja so mit Valentinstag, verliebt sein, Liebe, eher Frühlingsgefühl und damit den Frühling und nicht so ein Wetter wie jetzt, oder? Vielleicht sollte man eine Petition einreichen, dass wir den auf Ende März verschieben. Oder Anfang April. Das gäbe doch viel mehr Sinn. Oder in den Mai. Der Frühling, das ist die Zeit, in der alles erwacht. In der alles blüht. Pflanzen, genauso wie Gefühle dank unserer Hormone, die sich verändern in dieser Zeit. Der Frühling ist die Zeit, wo man durch die Gegend geht und sagt, ach, es ist einfach schön zu leben. Es tut einfach gut, wenn nach dem Winter alles wieder anfängt zu blühen, grün zu werden. Und es ist einfach herrlich, dann einen Spaziergang im Park oder im Wald zu machen mit einem Menschen, den man liebt. Das ging Menschen schon zu allen Zeiten so, dass sie sich nach dem Winter auf den Frühling gefreut haben und damit auch auf die damit beginnende, sich verändernde Gefühlswelt gefreut haben. Auch die Bibel schweigt zu diesen Themen nicht. Themen wie Verliebtsein, körperliche Zuneigung, Sex und so weiter. Die Bibel redet sehr offen sogar darüber. Ein ganzes Buch in der Bibel ist nur diesem Thema gewidmet. Nur leider ist es vielen unbekannt oder wird völlig verkannt. Ich rede natürlich vom Hohelied Salomos im Alten Testament, also nicht vom sogenannten Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Ich bin jetzt im Alten Testament gerade gedanklich. Salomo. Da steht da Sprüche, Prediger und dann so ganz kurz Hohelied, bevor die Propheten dann anfangen. Schon mal gelesen? Schon mal verstanden? Das ist ja vielleicht noch die spannendere Frage. Weil manche tun es ja schwer damit, wenn sie es lesen, das wirklich so zu nehmen, wie es da steht und nicht irgendwie übertragen zu verstehen. Ich bin 9 Jahre hier in Dillenburg auf die Schule gegangen, auf die Wilhelm von Oranien-Schule, hatte einen Deutschlehrer, 9 Jahre lang den gleichen, ich glaube, das geht heute auch nicht mehr, oder? 9 Jahre lang den gleichen Deutschlehrer. Und der nannte das Hohelied immer eines seiner Top 10 der erotischen Weltliteratur. Ein Nichtchrist. Der kannte genau 2 biblische Bücher. Das war das Hohelied und Hiob. Und er sagte, solche Dichtung findest du sonst nirgendwo. Aber genau das ist es. Eines der Top-Bücher der erotischen Weltliteratur. Mitten in der Bibel. Eine Sammlung von Liebesliedern und erotischen Gedichten. Und das ist ja eher traditionell ein Thema, wo wir Christen uns ein bisschen schwer mit tun, oder? Da ich heute Morgen einen Text aus diesem Buch habe, möchte ich gerne erst ein bisschen was zum Buch erzählen, damit wir gemeinsam wissen, worüber wir eigentlich reden, worum es eigentlich geht. Das Hohelied handelt von König Salomo und seiner Liebe zu einem Mädchen aus Sunem im Norden des Landes. Dieses Mädchen heißt Sulamit. Sie arbeitete in den Weinbergen ihres Vaters, als Salomo sie das erste Mal sieht. Um sie kennenzulernen, das schimmert in manchen Texten durch, hat er sich wohl als arme Hirte verkleidet, um ihr auf einer Ebene zu begegnen. So haben sie sich kennengelernt, Salomo als Hirte verkleidet, Sulamit in den Weinbergen und sich verliebt. Und sie konnte beim Verlieben noch nicht ahnen, dass sie einmal quasi Aschenputtel sein wird. Hinterher die Frau des Königs. Beide heiraten dann in einer sehr aufwendigen Hochzeitszeremonie, Kapitel 3. Erleben eine sehr berauschende Hochzeitsnacht, Kapitel 4 und 5 der Anfang. Und danach nimmt die Liebe weiter zu, trotz Krisen, die nicht verschwiegen werden. Kapitel 5, direkt nach der Hochzeitsnacht, finde ich sehr spannend, stürzen die in eine Ehekrise. Sehr spannend. Und am Ende kommt es so weit, dass Sulamit durchblicken lässt in dem, was sie sagt. Sie wäre viel lieber mit Salomo in ihrem kleinen Dorf in den Bergen, weg von diesen Zwängen in der High Society leben zu müssen, wo alle Augen auf einen gerichtet sind, wo eine bestimmte Etikette gilt. Sie sagt, dass sie sich wünscht, ihn küssen zu können in der Öffentlichkeit, was sie wohl nicht darf in Jerusalem, als Frau des Königs. Oft wurde dieses Buch im Laufe der Geschichte christologisch gedeutet, als Bild für Jesus und die Gemeinde als Braut Christi und wie sehr Gemeinde und Jesus aufeinander bezogen sind. Aber ich glaube, damit tut man dem Buch durchaus Unrecht. Hier ist eine wahre Liebesgeschichte, poetisch aufgearbeitet, in Liedern wiedergegeben. Hier wird in poetischen Bildern die körperliche Zuneigung von Mann und Frau aufgearbeitet. Im Hohelied wird einfach deutlich, dass Sex ein wunderbares Geschenk Gottes an uns Menschen ist. Das in einer lebenslangen und auf Treue basierenden Partnerschaft seine Erfüllung und seinen Schutzraum findet. Und in der Sprache der Poesie, wenn man hinter die Bilder schaut, ist dieses Buch so eindeutig in dem, was es beschreibt, dass viele jüdische Rabbiner männlichen Juden das Lesen dieses Buches unter 30 Jahren untersagen. Also wer ist jünger als 30? Ihr müsstet euch gleich die Ohren zuhalten. Die Jungs, nur die Jungs. Ich hab's nicht gesagt. Ihr müsstet euch gleich die Ohren zuhalten, wenn ich den Text vorlese. Keine Angst, ich habe einen etwas unverfänglicheren Text ausgewählt. Den dürft auch ihr hören. Also kurzum, im Buch Hohelied geht's um Mann und Frau, das Kennenlernen, das Verlieben, Sehnsucht, körperliche Anziehung, Hochzeit, Hochzeitsnacht, Sex, Eheprobleme, das volle Programm. So, jetzt sind wir gedanklich ein bisschen im Buch angekommen. Ich habe heute Morgen einen Text ausgesucht aus der Verliebtheitsphase, Kapitel 2. Horch, mein Geliebter. Schau, da kommt er, über die Berge springend, hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Sieh, da steht er vor unserem Haus, schaut durch die Fenster herein, späht durch die Gitter. Mein Liebster fing an zu reden und er sagte zu mir, steh auf, meine Schöne, meine Freundin, und komm. Sieh doch, der Winter ist vorbei, die Regenzeit vergangen, vorbei. Die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit der Lieder ist da, Turteltauben gurren überall. Die Feige rötet ihre Knoten, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Mein Täubchen in den Felsen, in der Bergwand im Versteck, lass mich deinen Anblick genießen, lass mich hören deine Stimme, zeig mir dein liebes Gesicht. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm, und der seine Herde unter den Linien weidet, bis der Abendwind weht und die Schatten fliehen. Komm her, mein Geliebter, sei wie die Gazelle, wie ein junger Hirsch auf zerklüfteten Bergen. Soweit der Text. Jetzt könnten wir ein Quiz machen, ob hier wirklich alles verstanden wurde mit den Bildern. Die Sprache der Poesie ist die Sprache der Bilder, so auch im Hohelied. Wir tun uns schwer, heute manche dieser Bilder zu verstehen, weil diese Bilder nicht unserer Alltagswelt entnommen sind, sondern oft Bilder aus der ägyptischen oder babylonischen Literatur und Lebenswelt sind. Aber es sind Bilder, die reale Dinge beschreiben. Ein Garten ist nicht unbedingt ein Garten. Eine Quelle nicht unbedingt eine Quelle. Ein Weinberg nicht in allen Fällen ein Weinberg. Füchse sind nicht unbedingt Füchse und Gazellen nicht unbedingt Gazellen. Entschuldigung. Sulamit beschreibt, dass Salomo oder wie Salomo zu ihr kommt, nachdem sie sich kennengelernt haben. Er rennt wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. Als ich jetzt
Donnerstagabend saßen wir im Kreativhaus mit ein paar Mitarbeitern zusammen und ich sagte, dass ich hier über predige, und da sagte einer auch, ja, du hast Freundin wie eine Gazelle, nicht so schlank, nicht so muskulös, aber genauso behaart. Das ist hier nicht gemeint. Er rennt wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch, flink, freudige Sprünge. Habt ihr Hirsche mal springen sehen, junge Hirsche oder Gazellen? Da ist richtig Kraft dahinter, da ist richtig Tempo dahinter, da ist Leben dahinter, die sind wendig, die sind schnell, da ist richtig Power drin. Die Gazellen, die jungen Hirsche, sind ein Bild für den Aufwand, für die Eile, die Salomo hat, um zu ihr zu kommen. Es kann ihm nicht schnell genug gehen. Er ist nicht bei ihr und will möglichst schnell bei ihr sein. Er beeilt sich, sie zu sehen. Zeit ohne Sulamit ist für ihn verschenkte, verlorene Zeit. Viel schöner kann man Verliebtsein noch gar nicht beschreiben, oder? Das kennen wir vielleicht auch aus dem eigenen Verliebtsein. Man will schnell beim geliebten Menschen sein, gibt alles daran, steckt Mühe und Arbeit da rein, schnell beieinander zu sein und in den Beziehungsaufbau, damit die Beziehung wirklich gelingt. Blumen, Spaziergänge, Essen gehen, gemeinsame Unternehmungen, Geschenke, Gedichte, Lieder, Briefe, SMS, 100 Anrufe pro Tag, die mindestens eine Stunde dauern und. Da sind wir unglaublich kreativ. Ich habe den Widerspruch in der Mathematik durchaus verstanden. Also 9 Jahre Dillenburg-Schule sind nicht spurlos an mir vorübergegangen, keine Angst. Aber so ist es doch ungefähr, oder? Gefühlte 100 Anrufe, die mindestens eine Stunde dauern. Und bei uns war das dann früher so, leg du auf. Nein, leg du auf. Kennt ihr das heute noch? Ja. Dank Flatrate gibt es das auch heute noch. So geht Salomo. Er beeilt sich, um zu seiner Sulamit zu kommen. Er rennt flink wie eine Gazelle. Er gibt sich Mühe, Romantik entstehen zu lassen. Er überhäuft sie mit Komplimenten und Geschenken. Romantik heißt, er gibt sich Mühe wegen ihr. Er beeilt sich, lässt sich das was kosten. Denkt an sie, wenn er unterwegs ist. Will schnell bei ihr sein, macht ihr Komplimente und Geschenke. Das ist Romantik. Ich habe mal ein Buch mitgebracht, das ist ein paar Jahre alt, inzwischen neu aufgelegt. Ich kann es empfehlen, ein gutes Buch über das zum Thema Ehe von Bill Hybels und Lynn Hybels, Ehe leben, Ehe lieben. Und hier ist eine wunderschöne Stelle zum Thema Definition dessen, was Romantik heißt. Entschuldigt, wenn ich einfach mal ein bisschen wörtlich vorlese, aber ich möchte diese Geschichte nicht in meinen Worten wiedergeben, ich würde sie nur zerstören. Da sagt Bill Hybels von sich, Romantik war noch nie meine Stärke. Ich musste die zarte Kunst der Romantik erst lernen. Für den Anfang versuchte ich es mit Blumen. Quasi als Bestätigung von Gott, dass ich in die richtige Richtung marschierte, baute ein Blumenverkäufer unmittelbar der Gemeinde gegenüber seinen Stand auf. Wie praktisch, oder? So hielt ich von nun an sehr häufig auf dem Heimweg von der Gemeinde bei ihm an, kaufte einen Strauß Rosen oder Nelken und brachte sie Lynn mit nach Hause. Was für ein guter Ehemann du doch bist, dachte ich. Doch wenn ich Lynn stolz meine Blumen überreichte, erwartete ich, dass sie in Jubelrufe ausbrach. Aber ihre Reaktion war eher lauwarm. Hey, danke, wo hast du die denn her? Woher schon, sagte ich. Von meinem Blumenmann, du weißt schon, der Bursche der Gemeinde gegenüber. Ich bin Stammkunde bei ihm. Er gibt mir schon Rabatt, weil ich so oft bei ihm kaufe. Und wenn die Blumen schon ein wenig verwelkt sind, lässt er mir sie sogar 2 Dollar billiger. Aber ich denke, sie werden sich schon wiederholen, wenn du sie ins Wasser stellst. Natürlich, erwiderte sie. Das tat ich regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum hinweg, bis Lynns mangelnde Begeisterung über das Geschenk auch meinen Enthusiasmus schließlich dämpfte. Dann beschreibt er, wie sie als Paar essen gehen, so einen Eheabend haben, um über ihre Beziehung zu reden. Sie fragt ihn, ob er auch irgendwas hat, was er vorbringen möchte. Und er sagt, ja, also ich habe tatsächlich ein kleines Problem. Hast du eigentlich gemerkt, dass ich dir in letzter Zeit gar keine Blumen mehr mitbringe? Nein, erwiderte sie, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ihr merkt, das habe ich ganz vergessen zu sagen, er hat in der Zwischenzeit, ist er so enttäuscht, dass er aufhört, ihr Blumen zu kaufen. Nein, erwiderte sie, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie konnte sie so etwas sagen? Wir haben ein Problem, sagt er. Ich verstehe das nicht. Hunderttausende Männer gehen an dieser einen Ecke vorbei. Bleiben sie stehen, um Blumen für ihre Frau zu kaufen? Nein. Halte ich an? Ja. Freust du dich, wenn ich mit Blumen nach Hause komme? Nein. Was soll das? Wieso reagierst du so? Ihre Antwort erschütterte mich. Sie sah mir in die Augen und sagte ruhig, die Wahrheit ist, Bill, dass ich nicht besonders beeindruckt bin, wenn du mir halb verwelkte Blumen von einem Blumenstand schenkst, an dem du zufällig auf dem Heimweg vorbeikommst. Die Blumen sind billig und der Aufwand minimal. So wie ich es sehe, investierst du nicht genügend Zeit oder Energie, um eine überschwängliche Reaktion von mir erwarten zu können. Du fragst dich nicht, was mich glücklich machen könnte. Du tust nur, was dir gerade in den Kram passt. Ich erwiderte, in Ordnung, das wollen wir mal klären. Du wärst also glücklicher, wenn ich mitten in der Arbeit aufstehe, meinen Studienplan in den Wind schreiben, den ganzen Weg bis zum Parkplatz laufen, in meinen Wagen steigen und bis zur Barringtonstraße fahren würde, wo ich viermal so viel für diese Blumen bezahlen müsste. Und ich würde es nichts ausmachen, wenn diese Fahrt mich in meinen Terminplan zurückwirft. Du weißt doch sicherlich, dass hoher Blutdruck und Herzkrankheiten in meiner Familie keine Seltenheit sind. Und es würde dir nichts ausmachen, wenn ich wegen der zusätzlichen Lauferei, um mir teure Blumen zu besorgen, später nach Hause käme. Willst du mir sagen, das würde dich glücklich machen? Ich war stolz auf mich. Ich hatte meinen Beruf verfehlt. Ich hätte Rechtsanwalt werden sollen. Die Geschworenen wären sprachlos gewesen. Ich hätte sie sofort überzeugt. Ohne mit der Wimper zu zucken, erwiderte Lynn, ja, das würde mich glücklich machen. Ich konnte es nicht glauben. Wovon sprichst du überhaupt? Was du erwartest, ist weder praktisch, noch wirtschaftlich, noch eine effektive Ausnutzung der Zeit. Bill, das ist die großartigste Definition von Romantik, die ich je gehört habe. Du lernst dazu. Weder praktisch noch wirtschaftlich noch eine effektive Ausnutzung der Zeit. Vielleicht tun wir Männer uns darum ein wenig schwerer damit. Wir Männer haben ein Problem in der Ehe. Wir Männer sind Eroberer. Wir lieben es, Dinge zu erobern für uns. Verliebt sein heißt, wir erobern die Frau. Da stecken wir Arbeit rein, da stecken wir Energie rein. Ihr Frauen, halt euch mal kurz die Ohren so, gell? Arbeit rein, Energie rein, Kreativität rein. Da sind wir Gazellen. Wie Salomo. Das darf uns was kosten. Und dann kommt die Hochzeit. Hochzeit ist das Signal, Sieg. Eroberung gelungen. Und irgendetwas macht wohl in unseren Köpfen Klick. Und wir wenden uns neuen, uneroberten Gebieten zu, die zu erobern sind. Wir suchen andere Eroberungsgebiete. Karriere, Sport, Hobby, neues Land erobern. Und unsere Zeit, Energie und Kraft wandert zu dem neuen Gebiet über. Und ist nicht mehr bei unserer Frau. Genau das ist oft die Angst der Frauen. Wenn ihr weiterlest, mein Text war eben aus Kapitel 2, Kapitel 3 am Anfang beschreibt, dass Sulamit genau diese Angst hat. Dass sie die Angst hat, dass Salomo, sobald sie zusammen sind, überhaupt keine Zeit mehr für sie hat. Genau das beschreibt sie. Dass Salomo neues Land erobern will. Der Beruf plötzlich Vorrang für ihn hat. Und sie nur noch die zweite Geige spielt. Im Anfang der Beziehung, im Beziehungsaufbau, da sind wir Männer oft Gazellen. Junge Hirsche, da tun wir eine Menge für den Aufbau, für das Gelingen der Beziehung. Da opfern wir Zeit, Energie, Geld. Aber später in der Beziehung, da sind wir eher wie alte Löwen, die den ganzen Tag in der Sonne liegen. Löwen schlafen 21 von 24 Stunden am Tag. Und wenn es darum geht, die Beute zu besorgen, die Arbeit die Frau machen lassen. Aus jungen Gazellen werden alte Löwen. Wo sind die Gazellen hin? Wo sind die Gazellen hin? Die Bibel macht deutlich, dass eine Beziehung und damit auch eine Ehe Arbeit und Mühe beinhaltet. Und dass Gazellenmänner nötig sind. Ich kann das auch neutestamentlich ausdrücken. Mit Paulus. Der gleiche Gedankengang, neutestamentlich, ohne altorientalische Bilder, klingt dann so. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie selbst dahingegeben. Genau das Gleiche ausgedrückt. Der Vers ist uns vielleicht ein wenig geläufiger. Neutestamentlich ist Liebe Tatliebe, nicht in erster Linie Gefühlsliebe. Tatliebe, das heißt, tut etwas dafür, sagt Paulus. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie dahingegeben hat. Dahingegeben, tut etwas, strengt euch an in der Beziehung, lasst euch die Beziehung zu eurer Frau auch Arbeit und Mühe kosten. Das sagt auch Paulus. Altes haben wir nicht ausgedrückt, seid Gazellen. Bleibt Gazellen und werdet keine alten Löwen. Geschenke, Komplimente, Zeit aufbringen, besondere Unternehmungen, besondere Zeiten, qualitativ gute Zeiten. Romantik aufleben lassen, und das ist leider nicht selbstverständlich. Wir brauchen wieder mehr Gazellen in den Ehen. Wo sind die Gazellen hin? Salomo investiert sich in die Beziehung zu Sulamit. Er ist total verliebt und hat nur einen einzigen Gedanken. Das ist sie. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Sieh doch, der Winter ist vorbei, die Regenzeit vergangen. Vorbei. Die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit der Lieder ist da. Turteltauben gurren überall. Die Feige rötet ihre Knoten, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Mein Täubchen in den Felsen. Versteck dich nicht in der Bergwand. Lass mich deinen Anblick genießen. Lass mich hören, deine süße Stimme. Zeige mir doch dein liebes Gesicht. Und sie antwortet, mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm, der seine Herde unter Lilien weidet. Ist das nicht schön, wie verliebt die beiden sind? Wie Salomo diese Frühlingsbilder nutzt, um seine Verliebtheit zu beschreiben? Ich behaupte, das kennen wir von uns. Jeder, der schon mal glücklich, nicht unglücklich, glücklich verliebt war, weiß, wovon Salomo redet. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich schön an, lebendig an. Wir fühlen uns rundherum glücklich, wenn wir verliebt sind. Was auch für diesen Versen ist, zum einen zum Beziehungsaufbau gehören immer zwei. Zum Beziehungsaufbau gehören zwei. Zeig dich, sagt er, entzieh dich mir nicht, meine Taube in den Felsklüften, im Versteck in der Felswand, sie versteckt sich vor ihm. Zeig dich, sagt er. Nicht einander entziehen, beieinander sein, Zeit zu zweit verbringen. Wenn das schon fürs Verliebtsein gilt, dann doch viel mehr später, wenn die Beziehung älter ist, in der Ehe. Wir haben uns auf Fluchtpunkte eingerichtet, um genau das zu tun, was Sulamit tut. Wir verstecken uns. Fluchtpunkt Beruf, Fluchtpunkt Hobby, Fluchtpunkt Computer, Fernsehen und. All das darf der Beziehungspflege nicht im Weg stehen. Der Partner ist wichtiger als diese Fluchtpunkte. Wir neigen dazu, gerade dann, wenn Probleme auftauchen in der Beziehung, den Fluchtpunkt zu aktivieren. Nicht an die Klärung heranzugehen. Wir aktivieren den Fluchtpunkt bei Problemen. Ich zitiere nochmal Paulus. Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Er sagt, flieht nicht vor der Klärung. Gerade bei Problemen. Flieht nicht vor der Klärung. Vergesst den Fluchtpunkt. Versteckt euch nicht voreinander. Mein Täubchen im Versteck der Felswand. Salomo sagt, versteck dich nicht vor mir. Zeig dich mir. Komm zu mir. Ihr mögt jetzt selbst einmal für euch denken, wie oft ihr flieht. Voreinander und damit vor der Klärung. Ich las neulich noch in einem Buch, ist schon ein bisschen her, darum kriege ich es nicht mehr ganz hin, dass es verschiedene Formen, Vogelformen, es waren Vogelbilder, die angewendet wurden, in der Ehe gibt. Und das eine Bild hat es mir eingeprägt, das war der Vogelstrauß, der bei Problemen den Kopf in den Sand steckt, der davor flieht. Beziehungsaufbau ist Zeit zu zweit, gelingt nur zu zweit. Deshalb ist es auch wichtig, dass Flucht keine Strafe ist. Nach dem Motto, du hast da was getan, was mir nicht passt, deshalb bestrafe ich dich, indem ich fliehe. Es dürfen übrigens beide Geschlechter zuhören, das können wir beide super. Das können Männer super, das können Frauen super. Dass wir uns einander entziehen. Dass wir uns der Zeit mit dem anderen entziehen. Dass wir uns Gesprächen entziehen, dass wir uns der körperlichen Nähe entziehen. Die Bibel sagt, hört auf damit. Wo zwei ein Paar sind, ist es wichtig, dass sie auch Zeit miteinander verbringen und nicht fliehen. Das Zweite, was auffällt, ist in diesen Versen, Treue ist wichtig. Mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm. Das ist sehr exklusiv. Jetzt weiß ich nicht genau, ob man in christlichen Gemeinden wirklich über Treue reden muss. Weil in der Regel wissen wir sehr genau, was das heißt. Auch in der Gesellschaft übrigens. In Umfragen nimmt bei jungen Menschen die Treue bei einen der vorderen Plätze bei dessen ein, was sich junge Menschen von ihrem Partner wünschen. Weit über 40% in den Umfragen sagt, das, was ich mir von meinem Partner zuerst wünsche, ist Treue. Das ist Platz 1. Parallel dazu steigt die Zahl der Affären und One-Night-Stands. Irgendwie kriege ich das nicht übereinander, oder? Ich möchte, dass mein Partner mir treu ist, aber gleichzeitig gilt das ja nicht für mich. Wo zwei zusammenkommen und an ihrer Beziehung arbeiten, dürfen Dritte keine Rolle spielen. Exklusivität gehört zum Beziehungsaufbau und noch mehr zur Beziehungspflege. Ohne Exklusivität kann kein Vertrauen wachsen. Und ohne Vertrauen keine Liebe. Eine wachsende Beziehung, die auf Dauer angelegt sein soll, braucht den Schutzraum und das gegenseitige Vertrauen, allein wirklich für den anderen da zu sein und den anderen exklusiv für sich zu haben. Das heißt nicht, dass wir keine anderen Sozialkontakte haben dürfen. Natürlich brauchen wir Freunde, Familie. Gestern Abend haben wir bei der Marriage Week noch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch diese soziale Intimität zu pflegen, mit anderen im Kontakt zu sein. Aber was die Partnerschaft betrifft, da exklusiv sein. Du bist der einzige Partner für mich. Auf dich bin ich bezogen. Du bist mein und ich bin dein. Und deshalb ist auch Abgrenzung wichtig. Wo zwei aufeinander bezogen leben wollen, müssen sie sich abgrenzen von anderen. Die Beziehung darf nicht aufgehen in anderen Sozialkontakten. Das gilt jetzt besonders Eltern und Freunden gegenüber. Das heißt, da wo zwei eine Partnerschaft aufbauen, eine Beziehung aufbauen, erzähle ich dem Partner mehr als den Eltern oder den Freunden. Es kann nicht sein, dass ich meinen besten Freund, meine beste Freundin näher an mein eigenes Gefühlsleben heranlasse als meinen Ehepartner oder als meine Eltern. Jetzt nochmal ein kurzer Satz für die Eltern. Verlangt das auch nicht von euren Kindern. Nach dem Motto, du hast mir doch früher alles erzählt. Entschuldigt, da gibt es ein Datum, ab dann zählt das nicht mehr. Ich kann das leicht sagen, meine Tochter, älteste Tochter ist erst 13. Wahrscheinlich werde ich in ein paar Jahren ganz anders darüber reden. Momentan kann ich das sehr, sehr leicht sagen. Und sagen, nein. Da, wo eine neue Beziehung entsteht, ist das auch der erste Ansprechpartner innerhalb der Beziehung. Nicht die Eltern, nicht die besten Freunde. Da haben wir oft Lernfelder. Abgrenzung ist nötig. Und dann gibt es hier noch diesen einen schönen Vers mittendrin. Ich habe den eben gerade gar nicht gelesen. Ich lese ihn jetzt nochmal. Greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Die Füchse in den Weinbergen, das sind die, die an den Wurzeln knabbern, die zarten Reben anknabbern. Sunamit arbeitet in den Weinbergen. Sie kennt dieses Bild. Sie muss aufpassen, als jemand, der für Weinberge verantwortlich ist, dass die Füchse im Frühjahr das Pflanzenwachstum nicht zerstören. Gerade die kleinen Füchse, die verspielt sind, die an allem rumnagen. Ähnlich wie kleine Hunde. Die Füchse sind ein Bild für die kleinen Nachlässigkeiten. Die kleinen Nachlässigkeiten, die Beziehungen zerstören können. Frische wie alte Beziehungen zerstören können. Die Füchse sind ein Bild für potenzielle Problemgebiete in der Beziehung. So wie die kleinen Füchse durch das Nagen schon die ganze Pflanze zerstören können. Können kleine Nachlässigkeiten die ganze Beziehung zerstören. Die kleinen Füchse sollen gefangen werden, bevor sie Schaden anrichten. Spannend finde ich, dass die kleinen Füchse ja immer dann zu kommen scheinen, wenn es richtig gut läuft in der Beziehung. Wenn die Beziehung in der Blüte steht, denn der Weinberg blüht gerade. Also dann, wenn es richtig gut läuft in der Beziehung. Wenn wir denken, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, dann kommen die kleinen Füchse, denn dann schleichen sich die Nachlässigkeiten ein. Wenn wir denken, jetzt haben wir es in der Tasche, jetzt kann hier nicht mehr dran gerüttelt werden, weil wir dann vielleicht instinktiv die Energie zurückschrauben, die wir da rein investieren, weil wir denken, naja, woanders brauche ich die Energie ja auch ganz dringend. Hier läuft es ja gerade so gut. Die Menschen ticken leider so. Da, wo es gut läuft, investieren wir wenig Energie. Also ich kenne das von mir und meinem Auto. Solange das läuft wie eine Eins, geht das nicht in die Werkstatt. Immer erst, wenn es nicht funktioniert, oder? Aber Inspektionen sind wichtig, auch wenn es gut läuft. Damit es so bleibt. Die kleinen Nachlässigkeiten schleichen sich da ein, besonders, wo es gerade gut läuft. Man nimmt die Beziehung und den anderen als selbstverständlich. Investiert nicht mehr, wird unaufmerksam, unachtsam. Fragt euch doch mal selbst, wie oft ihr die Beziehung zu eurem Partner als selbstverständlich anseht und dann lieber die Energie an andere Dinge richtet. Beruf, Kinder, Hobby, Gemeinde. Ja, auch die Gemeinde kann ein kleiner Fuchs sein. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir die Gemeinde wichtiger nehmen sollen als unseren Ehepartner. Nirgendwo. Da steht, dass wir Gott wichtiger nehmen sollen. Gott die Nummer eins. Aber Gott und die Gemeinde ist, verrate ich ein kleines Geheimnis, ist nicht dasselbe. Auch die Gemeinde kann ein kleiner Fuchs sein. Wichtig ist, dass wir diese Nachlässigkeiten bekämpfen, dass wir sie uns bewusst machen, dass wir sie bewusst ausschalten, dass wir ein anderes Verhalten einüben. Nachlässigkeiten. Ich habe mir das schon ein paar Mal anhören müssen, im Laufe der letzten 19 Jahre, den Satz, du hast mir länger keine Blumen mehr mitgebracht. Ich sage euch ganz offen, das wäre mir als wir verlobt waren, nie passiert. Das wäre mir nie passiert. Nachlässigkeiten bei mir. Ihr kennt mit Sicherheit Beispiele von euch selbst. Nachlässigkeiten, wenn wir Abende verplanen für uns selbst, ohne mit dem Partner zu reden. Wenn wir uns zurückziehen, ich habe da eben schon was zugesagt. Missverständnisse, für die man sich keine Zeit nimmt, das zu klären. So Mini-Missverständnisse, die sich dann
summieren.
Und wenn es nur die kleine Zahnpastatube ist, die falsch aufgerollt ist oder irgendwas, ist immer ein ganz beliebtes Thema bei Ehegesprächen. Du drückst die Zahnpastatube immer vorne aus und du immer hinten. Wir haben unterschiedliche Zahnpasta. Super Lösung. Super Lösung.
Kleine Neidereien oder ähnliches. Ohne die entscheidenden Fuchsfangaktionen werden diese kleinen Füchse wachsen und zu großen Füchsen werden.
Werden die kleinen Nachlässigkeiten wachsen und zu großen Nachlässigkeiten werden, die Beziehungen zerstören und total ruinieren.
Fangt die kleinen Füchse, sagt die Bibel. Fangt die kleinen Füchse.
Ich finde das spannend, wie aktuell so ein altes Liebesgedicht aus dem Alten Testament ist, in unserer Zeit.
Dass uns die Gazellen fehlen.
Dass wir oft zu wenig Zeit zu zweit verbringen.
Und dass wir leider heute, weil wir keine Übung mit Weinbergen haben, die kleinen Füchse missachten und auf die leichte Schulter nehmen.
Ich wünsche euch in euren Beziehungen, in euren Ehen, jetzt eine ganz spannende Woche, Marriage Week. Eine ganz spannende Woche.
Vielleicht lest ihr diese Texte mal zusammen.
Das ist ein wunderschönes Buch.
Erst wenn ihr über 30 seid, gell?
Und geht mal auf die Entdeckung, mit der Bibel in der Hand neue Bereiche für eure Ehe zu entdecken.
Ich glaube, es wird unglaublich spannend werden.
Euch eine gute Woche an der Stelle.
Ach ja, und ihr Männer, seid Gazellen, ne?